gemeint am Montag, wenn Sie wieder bereit sind.
Ja, das ist ein bisschen lange.
Und dann hat meine Frau gebetet und dann haben wir eine andere Nummer gefunden und die hatten es dann freigeschaltet.
Naja, es hilft, keine Ahnung, es hilft. Echt schön, euch zu sehen. Schöne Grüße auch von Amsterdam. Erstmal ein Dankeschön, kann ich sagen, eine gute Nachricht von der Nina. Ihr betet ja auch für sie. Wir haben ja einen Tumor gefunden in ihrer Brust. Und der wurde, man hat alles rausbekommen. Also bei der ersten OP, man hat alle Tumorzellen, sind weg. Sie ist nochmal operiert worden diese Woche, das ist natürlich alles sehr schmerzhaft. Und aber toi toi toi, das hat geklappt. Aber sie muss jetzt Radiation-Bestrahlung kriegt sie jetzt noch. Das ist alles ein sehr schmerzhafter Prozess. Also bitte gerne weitergehen. Aber wir sind echt froh und die beiden sind sehr erleichtert, dass man die Tumorzellen alle rausbekommen hat, so wie es aussieht bisher. Das ist wirklich klasse. Also danke, dass auch bitte weiterbeten für sie ausrichten. Jetzt gucken wir mal.
Ja, der hat hier irgendwie auch mal seine technischen Probleme.
Ah ja, das ist okay. Kommen wir hin.
Schauen wir mal beide mit.
Stecker ausziehen.
Ah, da war gerade ein Licht. Ich habe gerade ein Licht
gesehen. Eine Sekunde noch.
Ein Licht, okay. Hey, ja. Wir haben in Amsterdam begonnen und mit einem neuen Thema begonnen. Im Rahmen auch, wir haben in Diesel Mortel ja schon ein bisschen darüber gesprochen, wir haben Diesel Mortel in Amsterdam damit eingebaut. Und das Thema in Englisch, in the practice of Jesus, in Deutsch, in der Lehre bei Jesus sein. In der Lehre bei Jesus sein. Ja, was ist es eigentlich? Du hast einen Meister. Und du folgst einem Meister und gehst zu ihm in die Lehre. Weil das ist ja eigentlich, was es bedeutet hat damals. Da Jesus da rumgelaufen hat gesagt, immer, du kommst mit mir, das mit dir, komm auch mit mir. Ich bringe euch bei, wie man Menschen führt. Ja, ihr kommt zu mir in die Lehre. Und wir machen da 3 Monate lang, 6 Monate lang eine Serie darüber, was heißt es eigentlich, in die Lehre zu gehen und vom Meister zu lernen. Und mal wirklich bewusst 6 Monate schauen wir uns Jesus an. Ein Großteil der Predigten wird immer erst sein, wie war denn Jesus Herz in der Sache? Zum Beispiel, wie hat er denn seine Beziehung zu seinem Vater gepflegt? Und einfach nur angucken, ohne zu überlegen, was heißt das für uns. Um mal wirklich zu lernen, meinen Fokus auf den Meister zu richten. Und von da aus weiterzugehen. Und das ist ein Teil davon ist ein Buch entlehnt von John Mark Comer. Practicing the Way. Und sein Zuhause bei Jesus finden, wie Jesus werden und wie Jesus handeln. Und das ist die Thematik und auch, vielen Dank, wie man, und wir wollen einen Großteil werden wir darüber sprechen, wie man diese Beziehung zu Gott pflegt. Wie hat Jesus das gemacht? Wie hat Jesus seinen Tag gestaltet? Konnte der so eng sein mit seinem Vater? Wo hat er die Kraft und die Power hergenommen, die er hatte? Und wie können wir das lernen? Weil uns steht die gleiche Kraft zur Verfügung. Das ist das Versprechen. Aber ich würde gerne lernen, wie ich an diese Kraft mehr ankomme. Und wie führt man er nennt es Rules of Life oder Lebensregeln, aber nicht im Sinne von einem Excel-Sheet, sondern Lebensregeln im Sinne von, wir haben alle Regeln im Leben. Wir alle, also wenn wir morgens aufstehen, wir haben alle irgendeinen Habitus, den wir machen. Vielleicht ist dein erster Habitus, TikTok zu checken oder die Nachrichten anzugucken oder eine Mails zu gucken. Wir haben alle irgendwas, wie wir unseren Tag gestalten. Und die Idee ist zu gucken, wie kann man denn den Tag so gestalten, dass ich mein Zuhause immer mehr bei Jesus bin. Dieses Abide in Christ oder in Jesus bleiben, der Begriff, den kann man übersetzen mit mein Zuhause finden, Zuhause sein. Ist Jesus mein emotionales Zuhause? Und wie kann er mehr mein emotionales Zuhause werden? Und wir haben alle Dinge, die unser emotionales Zuhause sind. Ja, das kann eben sein Internet, das kann Einkaufen sein, das kann, wenn wir gestresst sind, genervt sind, wenn es uns schwerfällt, wo gehen wir denn dann hin? Ja, wie können wir mehr lernen, das bei Jesus zu finden? dieses emotionale Zuhause. Und so, weißt du, ob du, wer von euch, wer hat, hat jemand eine Lehre gemacht, eine richtige Lehre? Ah, super, super. Lehrlinge, Lehrling sein, ja? Also ihr kennt das so, du hast eine Küche, hast einen Meister gehabt oder eine Meisterin wahrscheinlich, oder?
Ja, also ich habe ja zu Hause gelernt bei meinem Papa.
Stimmt.
Genau, und da war aber auch ein Meister, genau.
Ja.
Ja, und den haben wir auf den Finger geguckt. Erstmal neben dran stehen und gucken und gar nichts machen.
Genau.
Und dann durften wir mal ran.
Genau. Und meine Schwester hat eine Bäckerlehre gemacht, mit 14 hat die angefangen, ist mit ihrem Mofa auf die Arbeit gefahren und der Bäcker war ziemlich streng, muss man ehrlich sagen. Und der war ziemlich, jeden Abend, die ersten Wochen ist sie jeden Abend heulend nach Hause gekommen. Weil der Typ sehr streng war. Und dann, das war ein Freund von meinem Vater, hat auch mit ihm gesprochen, ein bisschen runterkommen. Aber es war etwas sehr interessant. Er musste ein bisschen lernen, anders mit ihr umzugehen, aber er hat ihr wahnsinnig viel beigebracht. Und er hat ihr nachher die Bäckerei überlassen und er ist in Urlaub gefahren. Also er hat sie dahin gebracht, nach 3 Jahren, dass sie den Laden selber schmeißen konnte. Und dass er sagen konnte, hier ist er, ich gehe. Ja, und er hat, wie du das so schön beschrieben hast, am Anfang ging es darum, du guckst mir jetzt einfach mal zu, wie das geht. Wie mache ich das? Und dann machst du es und ich gucke dir zu, wie das geht, wie du das machst. Und wenn du einen Fehler machst, dann korrigiere ich dich. Alles nicht so schlimm. Ich habe keine Lehre gemacht, aber ich habe während meines Studiums, ich habe Landwirtschaft studiert, war ich ein Jahr auf einem Bauernhof, musste Praktikum machen sozusagen, ein halbes Jahr in Bayern, ein halbes Jahr in Norddeutschland. Und ich war in Norddeutschland auf einem Milchviehbetrieb, obwohl ich Pflanzenbau studiert habe, aber ich war auf einem Milchviehbetrieb. Und der hatte 80 Kühe und ich habe dann das waren alles die gleichen Maschinen, die mein Vater hatte. Also ich kannte das Ding. Ja, ich wusste, wie das geht und trotzdem hat er mich da eingeführt und gezeigt, wie alles geht und ist dann auch in Urlaub gefahren und hat mich das machen lassen.
Oh oh.
Genau, oh oh. Und einmal ist dann so gewesen, er ist dann gefahren und irgendwo, ich habe ihn dann morgens los, habe dann meine Kühe und 80 Kühe gemolken, dauert eine Stunde, geht total schnell, 12 Kühe auf einmal gleichzeitig melken mit den Maschinen. Aber, und dann gucke ich dann nachher in den Tank rein und da war keine Milch. 1200 Liter Milch, wo sind die? Und dann hatte ich vergessen, meinen Hebel umzustellen. Und die ganze Milch, 1200 Liter, waren in den Güllegraben gelaufen. 1200 Liter. Und hab das dann dem Chef erzählt, natürlich, hatte riesen Panik, was wird der reagieren? Und der hat gesehen, dass mir das leid hat. Und der hat geschmunzelt und hat gesagt, das ist schon okay, du hast was gelernt.
Den
vergesse ich nie wieder. Ich werde immer den Hebel umstellen. Keine Angst. Aber ich fand seine Haltung klasse. Er wollte mir was beibringen, aber er hat gemerkt, wo ich stehe. Er hat gemerkt, der Micha versteht das. Der braucht jetzt keine Predigt mehr. Der braucht nicht nochmal eine Korrektur. Da muss man jetzt mal keinen Punkt draus machen. Und wir lesen, lass mal lesen. Das Bild, bevor ihr lest, das Bild, kennt jemand das Bild? Nee. Das ist aus dem besten Film, Jesus-Film, auch die Josie kennen, den ich jemals gesehen habe, der mein Denken auch über Jesus gesagt hat, boah, den kann man auch anders sehen. Das ist von 1993, da heißt das Matthäus-Evangelium im Textus Receptus, das ist ein alter Text. Und dieser Schauspieler Bruce Marciano, der verkörpert da Jesus auf eine Art und Weise, die einfach nur inspirierend ist.
Ja.
Die einfach nur inspirierend ist. Und ich habe diesen Film, wir haben den benutzt in der ESON bei den Studenten, die wir dort, denen wir helfen, Verantwortung anzunehmen. Ich bin verantwortlich für den ganzen Teil Persönlichkeit zu entwickeln, um Jesus kennenzulernen, Gott kennenzulernen. Und wir haben einen ganzen Abend, der geht darum, Jesus besser kennenzulernen. Und wir haben ihn diesen Film schauen lassen und haben gesagt, ich schaue euch den Film an, den gucken zu dritt oder zu viert. Und was lernt ihr über Jesus? Wenn ihr euch diesen Film anguckt. Und es war schockiert und ermutigt. Weil die kamen alle zurück und alle haben gesagt, so liebevoll und gnädig kann ich mir Jesus gar nicht vorstellen. Sondern alle waren, aber Jesus muss doch so sein. Das hat mich schockiert und ermutigt. Weil sie gesagt haben, wow, wenn Jesus so ist, dann folge ich ihm ganz anders nach. Ja, aber die Prägung in ihnen so stark, Gesellschaft, okay, Europa würde ich sagen, leistungsorientiert in Europa, von unserer Gemeindekultur sehr stark fokussiert auf einen. Jetzt aber endlich, ne? Jetzt kommen wir mal, auf mal, geh mal. Ja? Und möchte ich mal vorlesen hier, Markus Kapitel 1, 16 bis 21. Und es geschah, als Jesus durch Düsseldorf ging, sah er Ovo und Clara, die gerade beim Einkaufen waren. Jesus sprach zu ihnen: Kommt und folgt mir nach. Ich will euch zu Menschenfischern machen. Sogleich ließen sie ihre Taschen stehen und folgt mir nach. Und als er ein wenig weitergehen sah, zwei junge Männer, Vadim und Vlad, die in der Schule saßen, um ihren Lehrer zu hören. Sogleich verließen sie den Unterricht und folgten ihm. Und dann ging er ein wenig weiter, kam an den Flughafen und dann traf einen anderen Vlad, der gerade von einer Messe in Los Angeles zurückgekehrt war. Und Jesus sprach zu ihm und sagte, dass er ihm auch folgen solle. Und Vlad folgte ihm, ohne zu zögern. Er sprach auch mit Michaela, mit Katja, besuchte nach Jerskis in Ella und viele andere in Düsseldorf, Aachen, Overath und der ganzen Region. Und sie ließen alles stehen und liegen, was immer sie auch gerade beschäftigte, und schlossen sich Jesus an.
So war das.
Was denkst du dazu? Ich würde gerne mal Feedback hören. Fühlt sich das motivierend an oder eben?
Ja.
Motivierend.
Also, wenn ich dran denke, ich denke, okay, man muss sich keine Gedanken machen. Also, Jesus kümmert sich um alles.
Ja, okay. Ja.
Man kann einfach folgen.
Ja.
Okay. Man kann alles stehen und verlassen.
Ja. Irgendwas anderes?
Also, finde ich schon herausfordernd.
Ja.
Also für mich müsste ich schon was mehr über Jesus kennen, einfach mal so.
Ja.
Also.
Ja. Ja, finde ich gut. Also du sagst, oh, Mensch, da kommt irgendein Typ an und sagt, folgt mir nach und wir rennen einfach los. Lassen den Vater im Boot, also in der Realität, haben wir das ja gemacht. Mhm. Andere Gedanken?
Da gab es eine Vorgeschichte.
Da gab es eine Vorgeschichte, ja. Was war die Vorgeschichte?
Und dass sie die Fürst haben, dass sie dann gefolgt haben.
Mhm. Wie würdest du die beschreiben, die Vorgeschichte?
Das wissen wir nicht genau.
Ja.
Das ist ja gesagt. Ne? Aber die gab es.
Ja. Natürlich gab es eine Vorgeschichte. Wir wissen nicht genau, wie gut die ihn schon kannten oder gesehen hatten. Das wissen wir alles. Aber dieser Jesus hatte eine Anziehungskraft auf Menschen. Und ich meine, jemand zu folgen damals, einen Rabbi zu haben, war sehr üblich in der jüdischen Kultur. Du hast jemanden gehabt, der dir was beibringt. Das war wirklich auch der Gedanke, du läufst mit ihm, du bist mit ihm in der Lehre und du lernst von ihm. Das war nicht fremd, aber es kam nur, sozusagen, die Besten der Besten kamen in diese Schule hinein. Ja? Ich meine, viele von konnten mit 11 Jahren die Tora zitieren. Aus dem Kopf heraus. Muss man vorstellen. Das konnten die mit 11. Ja? Die Schüler, die kannten das. Die waren so trainiert und gelehrt und dann sind die mitgelaufen. So, es war nicht unüblich, aber dieser Jesus hat trotzdem eine andere Faszination auf Leute ausgeübt. Da war was anderes an ihm. Was Leute gesagt haben, okay, den Typen folge ich mal nach. Natürlich haben die eine Vorgeschichte gehabt, eine Hoffnung, da kommt irgendwann jemand. Das war in der jüdischen Welt bekannt. Da wird jemand kommen. Jesus war prophezeit im Alten Testament. Rauf und runter. Und alle wussten, es wird auch zur Zeit der Römer passieren. Ich glaube, das war einigen bewusst, nicht allen bewusst. Aber es gab ja genügend Prophezeiungen in Daniel, dass genau gesagt wurde, wann das passieren wird. So, da war eine große Hoffnung in der Luft. Da kommt jemand. Und gleichzeitig wissen wir, wenn wir uns die Jünger angucken, die hatten keine Ahnung, auf was sie sich da einlassen. Die hatten keine Ahnung. Die haben zwischendurch haben die gedacht, was ist denn das für ein Typ? Wer ist das denn? Wer ist das da, die da Wind und Wellen gehorsam sind? Wer ist das? Manchmal hat er ihnen Angst gemacht. Die hatten dann, die sind auf die Knie gefallen und gesagt, wer ist denn der Typ? Ja, die waren total inspiriert von dem. Die haben den beobachtet, haben den gesehen, Leute heilen. Die haben den gesehen, Kranke gesund machen. Die haben den gesehen, wie er mit den Pharisäern redet. Wie er denen den Kopf wäscht mit ihrer Gesetzlichkeit. Die haben gesehen, wie er Leute, die Leiden anfasst. Die Leprakranken. Die haben ihn gesehen, wie er, ja, die schleppen, irgendwie so eine krasse Szene, die schleppen die Frau an, die beim Ehebruch erwischt wurde, die Pharisäer, dieses Selbstgerechte. Die schleppen die an und Jesus beobachtet einfach nur, guckt sich das Ganze an. Frau ist voller Angst, zittert. Die Klugen, die neunmal Klugen, die Oberheiligen bringen sie herbei und ihre Sünde, die benutzen die Frau. Und Jesus malt auf dem Boden und sagt, okay, ja, ja, leg los. Der ohne Sünde ist fein. Muss ich mir vorstellen? Nein, das muss ich mir vorstellen. Komm, fang an. Ich finde es klasse, wie Jesus das macht. Der hat auch keine Moralpredigt zu dem Glück, der zeigt ihnen ihr eigenes Herz. Seid ihr Heuchler. Fang an, wenn du noch nie gesündigt hast. Und dann noch zu der Frau. Oh, habe ich niemand verurteilt. Ach, dann mach ich es. Weißt du was? Mach's nicht mehr. Mach's bitte mit mir. Das ist nicht gut für dich. Dann war's gut. Dann war die Sache erledigt. Dieser Mann ist beeindruckend. Und er ist beeindruckend, weil er Gott war. Aber weil er 100% Mensch war. Es war interessant, als wir angefangen haben, darüber zu reden. Ich habe mit den Predigern in Amsterdam gesprochen, da waren einige wie eine ganze Predigt nur Jesus angucken, ohne dass wir unsere Praxis. Ich sage, ja. Ja, können wir denn auch Beispiele von anderen Leuten aus dem Neuen Testament nehmen? Ich sage, nee. Wie wäre es einfach mal den Meister anzugucken? Einfach mal gucken, ja, aber ganz ehrlich, der war ja Gott, der ist ja so weit weg von mir. Dann sage ich, ja, der war Gott, aber der war auch 100% Mensch, der ist gar nicht so weit weg. In unseren Köpfen ist er manchmal so weit weg und viel zu weit weg. Aber der war auch ganz Mensch. Ich meine, Kolosser sagt, Gott war hier auf der Erde. Die ganze, alles was Gott ist, wohnte in Jesus. Und das, wie er liebt, wie er dient, wie er ermutigt, wie er tröstet, wie er korrigiert. All das sehen wir, so ist Gott in Jesus. Und mir hat das richtig gut getan, mich mal selber wieder leer zu machen. Schaut mich einfach nicht leer. Nicht all, naja, ich weiß schon, ja, über Nähe zu Gott kann ich predigen, ich weiß, blablabla. Ich sage, nee, guck dir mal Jesus an, wie er das gemacht hat. Richtig mal so in diese, ich werde Meister, ich werde wieder Schüler, ich gehe in seine, ich gucke mir an, wie backst du dein Brot? Wie machst du das? Lass mal gucken. Wie machst du das denn? Meister, wie machst du das? Und das ist meine Ermutigung, dass ihr euch darauf einlasst. Zusammen mal abzulegen, was man all die Jahre schon im Kopf hat, ja, so ist Christum, Sondern, nee, ich folge mal ganz frisch diesem Jesus nach, zeig mir doch mal. Zeig mir. Was bedeutet es, konkret ein Lehrling zu sein? Wie sieht der Alltag eines Lehrlings aus? Versuch mal, diskutieren wir mal ein bisschen. Wie sieht ein Alltag von so einem Lehrling aus? Wie würdest du die Beziehung zwischen einem Lehrling und einem Meister beschreiben? Kannst du mal von einem Bäckerlehrling ausgehen? Wie sieht sowas aus? Was steht am Ende von so einer Lehre? Versuch mal ein bisschen hier mal reinzudenken gemeinsam.
Dann stehst du morgens früh auf.
Ja.
Ja. Dann gehst du zu deinem Lehrmeister.
Ja.
Und dann
fragst du nochmal, Meister, was steht an? Genau, was steht heute an? Genau, du gehst hin mit der Haltung, hey Meister, was steht da an? Ja. Zeig mir mal, was willst du denn machen? Ja. Oder? Genau. Was fällt euch noch ein zu einem Lehrling und zu einem Meister?
Also ich habe meine Ausbildung im Krankenhaus gemacht, da gab es nicht einen Meister, sondern man ist überall, es hat ständig gewechselt, aber es gab auf jeden Fall einen Plan. Je nach Ausbildungsjahr, ne, und man musste halt, es war, ja, klar, das ist das Beste, ein Training.
Genau. Ja. Es gab so eine Grundidee.
Wenn man nichts vergisst und dann kann man nicht alles,
ja.
Ne, irgendwie so eine gewisse Reihenfolge, ja. Das hat einen Aufbau.
Ja, ja, finde ich sehr gut. Ich meine, Jesus hat ja auch mit seinen 12 Jüngern, der hat sich 3 Jahre Zeit genommen, um dieses Training zu machen. Ich weiß nicht, ob man deswegen auch in Deutschland oder die weltweit gedacht hat, 3 Jahre machen Sinn, vielleicht hat man, kam man auf diese Idee. Aber er hat sich 3 Jahre Zeit genommen, um den Jungs was beizubringen, um nach 3 Jahren zu sagen, ich bin dann mal weg. Zumindest physisch bin ich weg. Ich bin zwar noch da, aber ich bin physisch weg. Sehr gut, es gibt einen Plan, einen Trainingsplan. Wie würdet ihr die Beziehung beschreiben zwischen Meister und Lehrling? Wenn es ein gesunder Meister war, ich rede jetzt von einem gesunden Meister, ja. Wie würde so eine Beziehung?
Auf jeden Fall Respekt.
Respekt.
Schauen von unten nach oben.
Vielleicht noch ein Punkt, weil ich bin ja Elektriker dabei. Und der Meister.
Alle Lehre gemacht.
Ja, natürlich. Und der Meister hat nicht mitgearbeitet. Der hat Aufträge angeboten gemacht. Also weiter, das Arbeit kommt ja weiter.
Ja.
Aber er hatte Gesellen gehabt. Und die Gesellen haben die Lehrlinge auswendig.
Gut, sehr gut.
Ja.
Genau. Man hat nicht nur vom Meister gelernt, man hat auch untereinander gelernt, oder? Von den Gesellen.
Ab und zu mal kam er auch mal dran auf der Baustelle, aber das war dann nur am Dorn.
Okay. Wir reden jetzt vom guten Meister.
Ja, genau.
Ja.
Also, ich glaube, so wie ich eine gute Erinnerung habe, wovon ich gelernt habe, so wohlwollend.
Wohlwollend?
Ja.
Ja. Also, normalerweise der Meister, wenn du sagst, ich will junge Leute ausbilden, das ist normal, sollst du Spaß dran haben. Ich habe das gelernt über die Jahre, ich will das jungen Leuten beibringen. Das heißt, was ja wohlwollend ist. Wie mein Chef, der zum Beispiel gesagt hat, hast einen Fehler gemacht, ist okay, das gehört zum Lernen dazu. Fehler machen gehört dazu. Passt schon. Ja. Ja.
Also die nicht gute Lehrgänge, aber ich habe studiert, aber wir haben in dem Labor, also wir haben so als Studenten, die oft die Praktikas machen, die kommen in die Lehre.
Ja.
Und also ich bin auch in der anderen Rolle. Also, da, also wichtig ist, den Lehrling auch was zuzutrauen. Also die brauchen den Zuspruch.
Genau.
Also die wollen lernen und irgendwann mal natürlich auch was selber machen, weil
genau.
Das ist das Ziel, dass die dann selber ausführen können. Muss man denen auch sagen, ja, ich traue es dir zu.
Genau. Die brauchen Ermutigung, die müssen es selber mal machen können. Ja? Mein Chef hat gesagt, hier ist der Hof, ich bin weg. Fahr du, mach du. Oder der hat mir seinen 150.000 Euro Trecker gegeben, fahr du. Ich traue dir das zu. Du kannst es machen. Das geht. Ja.
Also ich finde auch, dass eigentlich das Rollenverhältnis klar ist. Also ich bin ja der Lehrling, das heißt, der Meister sagt was und ich mache das dann. Also ein gewisses, das ist wieder ein komisches Wort, aber Gehorsam wird dazu verstanden, dass das dann auch, dass ich nicht hergehe und sage, okay, aber ich bin anders drüber.
Ja.
Also das hättest du nie gemacht, sozusagen.
Ja.
Ja. Ich weiß es. Ja.
Oder weil ich mich fühle, vielleicht einfach das Ehrfurcht, würde ich so das
beschreiben. Ja, Respekt, genau.
Ja. Und was jetzt eigentlich zu meinen Gedanken noch war, ist die Parallele von der Art Ausbildung oder Lehre zu dem, was ich habe. Dass es ein klares Ziel gibt.
Ja.
Wissenserweiterung, also das Handwerk, das Handwerkskunstlernen. So wollten auch die Gefolgschaften Jesus deren Handwerk oder sein Handwerk zur Perfektion.
Genau. Nach 3 Jahren, wie sahen die nach 3 Jahren aus? Die waren nicht 100% Jesus-Copy-Paste, waren sie nicht. Die waren auch alle sehr unterschiedlich. Aber die haben grundlegende Dinge gelernt von Jesus, die sie weiter. Die haben geliebt, gelernt wie Jesus, die haben eine Perspektive, Beziehung zu Gott gelernt. Die haben gelernt, Menschenfischer will ich sein, die haben eine andere Aufgabe im Leben gehabt. So, die haben am Ende was von ihm gelernt, wo er sagen könnte, jetzt könnt ihr das machen. Sehr gut. Jetzt könnt ihr das machen.
Eine Beiseite ist wollen und glauben.
Ein Beiseite, klar, es muss von beiden sein. Beide müssen es wollen, es muss es freiwillig sein. Ich kenne auch Leute, die eine Lehre gemacht haben, die das machen wollten. Ja, funktioniert meistens daneben. Ja, der Vater will, dass du das lernst. Auch, du willst mal Maurer, auf geht's. Funktioniert nicht. Funktioniert aber nicht gut.
Also die Lehrlinge stellen Fragen auch. Also haben sie nicht verstanden, aber auch manchmal, warum machen wir es so rum? Und man könnte das auch so und so machen.
Ja.
Und dann,
genau.
Dass die auch verstehen, was der Sinn ist.
Genau. Und das ist, Fragen stellen, das ist total wichtig, dass man eine Diskussion hat. Jesus hat sehr viele praktische Dinge beigebracht, hat ihm das gezeigt, wie das geht, und dann hat er sie machen lassen. Manchmal hat es nicht funktioniert, da kam er vom Berg runter, wie lange muss ich bei euch bleiben? Haben wir doch alles schon mal durchgesprochen, okay, machen wir es nochmal. Ja? Als dem Jungen da, wir beten, beten funktioniert, mach das mal. Ihr habt vergessen zu beten. Ihr habt versucht, aus der eigenen Power das zu machen. Also dieses, wie soll ich sagen? Ein Gedanke noch zu der Beziehung zwischen Meister und Lehrling. Ehrfurcht, haben wir darüber gesprochen, Respekt, einen Austausch zu haben, diskutieren, Fragen stellen, Hunger zu haben. Ich will wissen, wie du das machst. Ich will dich verstehen. Ich habe das diskutiert mit unserer Next Gen, mit unseren Studenten. Und es war ein Student, der sagte: Mensch, ein guter Gedanke, wenn du dich wirklich als Lehrling von Jesus verstehst, wirst du weniger kritisch. Er sagt, er in seiner Generation, sie denken einfach sehr kritisch und gucken sich Sachen sehr kritisch an. Du kritisierst nichts. Ja, und so eine Autorität ist was ganz Schwieriges. Und er sagte, wow, aber wenn Jesus jetzt derjenige ist, der dir was sagt, hat es eine andere Autorität. Und du hast ein anderes Vertrauen. Und du hinterfragst deine eigenen, bin ich jetzt nur kritisch, um kritisch zu sein? Bin ich nur kritisch, weil ich besser weiß, weil ich denke, ich weiß das besser als der? Und dass man sich das eigentlich viel mehr überlegt, wenn man mit Jesus zusammen ist, okay, was ist denn eigentlich meine Frage? Warum bin ich denn jetzt kritisch? Bin ich kritisch, um das besser wissen zu wollen? Oder, komm, das ist eigentlich Jesus, vielleicht weiß er doch besser als ich. Ja? Und ich fand das sehr, sehr gut, weil auch wenn wir uns überlegen, als Jünger Jesu, immer wieder bewusst zu machen, ich folge Jesus nach, der ist mein Meister. Nicht mein Weggefährte, nicht meine kleine Gruppe, nicht meine Gemeinde. Die helfen mir alle, aber ich bin ein Jünger von Jesus. Er ist mein Meister.
Ja. Ich hätte noch keinen Gedanken dazu, passend auch zu dem, was du sagst, die mit Fragen stellen. Ich glaube, man sieht es auch in Geschichten, die beschrieben werden mit Jünger und Jesus. Es entwickelt sich zuerst die Theorie, Plan, ne? Es geht nach vorne und dann kommt das Leben. Und dann wird, aber warum? Die Jünger stellen Fragen. Ja. Und auch bis zum Tod stellen sie einiges immer noch nicht.
Genau.
Und Jesus macht ja nicht dieses gute Lehrer, macht nicht so, du schreibst eine Kontrollarbeit, dass du alle Antworten weißt und abschreibst von dem Meister. Schema F.
Ja.
Sondern du lernst im Leben das Verständnis, das Herz, die Prinzipien zu ergreifen, die dann auf das Leben sich produzieren. Und deswegen für uns in der Gemeinde, auch wenn wir Jesus nachfolgen, gemeinsam, sehe ich das so, das nimmt kein Ende. Ja, wir lernen immer wieder neu dazu, was Jesus uns heute hier in der Gemeinde beibringt.
Ja, sehr gut. Und das ist auch ein guter Punkt, wir lernen Prinzipien und kein Excel-Sheet. Aber A, B, C, D, E hat man vor 2000 Jahren gemacht, machen wir heute auch Copy-Paste und es läuft. Nee. Ja, sondern wir lernen Prinzipien von Jesus und dann lernen wir, diese Prinzipien im Leben anzuwenden. Das ist, worum es geht. Ja.
Ja, ich habe gerade noch gedacht, wenn man das auf die Lehre bezieht, es gab ja bei Jesus keine Abschlussprüfung. Ne? Also wie es in der Lehre gibt. Er hat sie nicht geprüft und sagt, so jetzt beweis mal, zeig schon mal, was ihr alles gelernt habt und dann check ich auch, du hast bestanden. Sondern als du das gerade gesagt hast, Vlad, ne? am letzten Abendmahl haben sie ja noch bestritten, wer der Größte ist. Und dann hat Jesus sie korrigiert, aber hat da kein Wahnsinnsding draus gemacht. Ihr habt es nicht geschnallt, ihr seid durchgefallen, ihr habt den Sinn hier von Demut gar nicht begriffen, sondern hat sie wieder korrigiert und dann gesagt, hey, das wird schon alles. Also er hat ein wahnsinniges Vertrauen, dass es schon wird und dass sie das schon, dass es in ihnen ist und dass Gott ihnen helfen wird, das umzusetzen, ohne das nochmal alles abzuchecken und zu prüfen und sie mit zu beweisen.
Und wenn du einmal Lehrling warst, du hast als Lehrling angefangen, du hast einen guten Tag, du hast einen schlechten Tag, du warst trotzdem der Lehrling. Also dein Status hat sich nicht verändert. Ja, ganz wichtig, dein Status als Lehrling hat sich nicht verändert, nur weil du einen schlechten Tag hattest oder einen guten Tag hattest. Oder weil dein Chef mal einen schlechten Tag hatte und einen guten Tag, weil Dinge funktioniert haben und nicht funktioniert haben. Dein Status hat sich nicht verändert. Und ich finde es sehr erfrischend, meine Nachfolge mal so anzugucken. Entschließen meine Beziehung zu meinem Meister. Wie empfinde ich die denn? Wie nehme ich die denn emotional? Habe ich Angst vor dem oder vertraue ich dem? Diskutiere ich mit dem? Oder versuche ich irgendwie gut zu sein, ihm gegenüber? Eine Performance hinzulegen? Kann ich mit ihm über alles reden? Oder habe ich ein frommes Gerüst in meinem Leben, was ich versuche umzusetzen? Was mache ich? Ist das eine Beziehung, wo ich mit meinem Meister rumlaufe? Und wenn nicht, das coole Ding ist, wir können einfach umdenken. Einfach umdenken lernen. Also lernen, Jesus anders zu erleben, anders zu sehen. Und drei Bereiche, die wir uns da angucken, ist unser Zuhause bei Jesus finden. Was bedeutet das? Wirklich zu Hause sein? Johannes Kapitel 15, ab Vers 1. Ist am Rebstock bleiben. Und nur wenn wir am Rebstock bleiben, können wir Frucht bringen. Es sagt, ohne mich könnt ihr nichts. Wie viel ist nichts?
Nichts
ist nichts. Nichts. Das ist herausfordernd, wenn ihr darüber nachdenkt, wie viel ist denn nichts? Ihr könnt nichts tun. Ich habe die letzten Wochen mich persönlich wieder damit beschäftigt, weil ich mir Gedanken gemacht habe über mein Beten. Habe ich mir Gedanken gemacht über meine Gespräche mit Jesus. und habe gedacht, und habe da viel über diesen Vers nachgedacht. Ich war letztes Jahr auf einer Konferenz und da hatte ein Bruder über Gebet gesprochen und hat viel über seine Frau erzählt, wie viel Zeit im Gebet verbringt. Das hat mich sehr berührt und inspiriert und habe dann gedacht, okay, was hat sich denn verändert seit den letzten Jahren? Mal richtig verändert. Mhm. Dann habe ich gesagt, ja, mal ganz ehrlich, ein bisschen hat sich verändert, aber irgendwie in mir hat sich ein Grundleben was verändert. Dann habe ich darüber nachgedacht und habe gedacht, okay, Jesus, was kann ich da lernen? Was ist da drin in mir, was ich da lernen kann? Und habe mich dann mit diesem Vers auseinandergesetzt, ohne mich kannst du nichts tun. Dann habe ich gemerkt, boah, glaube ich das denn wirklich, dass ich nichts tun kann? Und dann muss ich zugeben, na ehrlich gesagt, ich mache schon ganz schön viele Dinge ohne ihn. Ich weiß, wie man Gespräche führt, ich weiß, wie man mit Leuten reden kann, ich weiß, wie man über Jesus reden kann, ich kann meine Bibel lesen, ohne zu beten. Also ich weiß ja, wie das geht, ich kann das ja alles. Und habe dann gedacht, Mensch, ich habe eigentlich nicht gesagt, oh, wie schlimm ist das, sondern wie dumm bin ich denn? Und wie viel mehr, was würde sich denn ändern, wenn ich sage, ich kann das gar nicht ohne dich. Ich brauche dich dafür. Und trage all die Sachen einfach, bespreche die mit ihm. Und seit ich das mache, ändert sich wirklich was in meinem Leben. In meiner Seele ändert sich da was. Zum einen werde ich emotional abhängiger von ihm und das tut mir richtig gut. Da ist was in mir, wo ich mehr merke, ich brauche mal ein Schlechtgefühl darüber, dass ich es nicht gemacht habe, sondern ich merke, boah, wow, erstmal, wie dumm bist du, dass du das nicht machst? Und zweitens, hey, zwischen dir und Gott, wer ist denn größer? Lass mal kurz überlegen. Mit wem redest du denn da eigentlich, wenn du redest? Dem Schöpfer des Universums. Wenn der die Erde gemacht hat, also nichts. Der, der Tote auferwecken kann, Kranke gesund machen kann, der alles kann, mit dem redest du, mit dem kannst du 24 Stunden sprechen. Der alles weiß, der alles kennt, der kennt jede Faser in meinem Leben, der kennt jede Emotion, jeden Gedanken, jede Ängste, der kennt alles. Und der kennt alle Sachen in meiner Gemeinde. Es wäre doch dumm, mit ihm darüber zu sprechen, weil er kennt die Antworten, die Lösung. Und habe dann angefangen, auch mit meinen Brüdern in unserem Small Group, habe gefragt, Mensch, was kann ich für euch beten? Wofür kann ich für euch eintreten bei Gott? Und macht das, wir tauschen uns da aus. Und ich bringe das ins Gebet rein. Und ich glaube, Gott wird alles draus machen. Und dann merke ich, ja, das hilft mir so, mein Zuhause bei Jesus zu finden, meine Abhängigkeit auch zu praktizieren, weil ich glaube, hey, ich kann ohne ihn nichts tun. Und ich muss es auch nicht. Aber mit ihm kann er Berge versetzen. Mit ihm. Und also das, ihr kennt das vielleicht, in der Easter haben wir drei Bereiche, die wir lehren. Das ist Knowing, Being and Doing. Knowing ist Theologie. Also Theologie, Gott, die Lehre von Gott. Gott wirklich zu verstehen, wer er ist. Von seiner Persönlichkeit her und wie er sich Dinge vorstellt. Das ist Theologie, das Wissen von Gott. Und ich brauche ein gesundes Wissen, wie ich die Bibel lese, was für eine Hermeneutik, was für eine Lesart, wie lese ich die und was steht da drin und wer ist der da drin? Wer ist der da drin steht? Weil das einen riesen Einfluss hat, wie ich mein Leben lebe. Also Theologie ist wichtig. Ja? Und ich kann Theologie, ich kann Buch lesen, die Bibel lesen und die Verse rezitieren können. Wenn ich Jesus nicht finde, habe ich ein Problem. Er sagt, ja, ihr kennt die Schrift von oben und unten, aber die Rede ist von mir. Ich bin es der Lebens. Ja? Also Theologie ist wichtig, dass man immer wieder guckt, Mensch, und dass wir alle immer wieder Korrektur in unserer Theologie brauchen. Nicht, wir haben es einmal verstanden und das ist es. Ich merke bei mir, dass ich immer wieder Korrektur in meiner Theologie brauche, um Jesus richtig zu, meinen Meister richtig zu verstehen. Das zweite ist, dass das Sein, meine Persönlichkeit. Ja, als Jünger Jesu, wie Jesus werden, das ist eine innerliche Veränderung, die stattfindet. Das ist eine charakterliche Veränderung, die stattfindet. Nicht nur ein Handeln, es ist eine charakterliche Veränderung, weil die Früchte des Geistes, Friede, Freude, Geduld, Sanftmut, das sind tiefe Sachen. Ja? Die Früchte des Geistes sind tiefe Charakterveränderungen. Wenn man ganz ehrlich ist, weiß man schon, das geht nicht ohne Jesus. Das geht nicht ohne Jesus. Das sind auch Früchte des Geistes, die kann nur der Geist geben, die kann man nicht erarbeiten. Also ich kann nicht erbeten von Gott. Aber das ist eine innere Veränderung, lieben zu lernen. Das ist innen drin. Gleichzeitig brauchst du aber auch eine Umsetzung. Ja? Während ich das umsetze, das Interessante ist, mein Wissen wächst. 2. Petrus kannst du da lesen, du kannst Epheser lesen, Kolosser lesen. Bei der Umsetzung wächst meine Erkenntnis von Gott. Es wächst mein Sein. Die drei hängen ganz eng zusammen. Mein Innenleben, mein Handeln und die Theologie. Und wir haben unterschiedliche Stärken in diesem Bereich. Manche von uns sind sehr stark in der Theologie. Und das ist super, bringt es eins. Manche sind stark, okay, wir müssen unsere Persönlichkeit entwickeln. Unser Innenleben. Bringen das ein. Und manche sind sehr stark, nee, wir müssen es auch praktizieren, umsetzen. Und das ist super, wir bringen das alles, das jeder bringt seinen Teil in die Gruppe ein. Was man immer wieder im Bewusstsein braucht, wenn du jemand bist, der sehr im Handeln ist, dann fällt es dir wahrscheinlich sehr schwer, dich mit deinem Innenleben auseinanderzusetzen. Das Erste, wo du dann sagst, oh nee, lass mal, das ist zu schwer. Dann brauchst du mehr davon. Ja? Oder du brauchst ein bisschen mehr Theologie. Ein bisschen mehr Zeit, Gottes Wesen, Gottes Charakter zu verstehen. Aber wenn du jemand bist, der stark im Sein ist, du kannst auch im Sein völlig daneben liegen, weil du so viel mit dir beschäftigt bist und dir zu wenig Wissen fehlt, über wer Gott ist. Dann beschäftige dich mit dem und nicht zu sehr mit deinem Sein. Aber wir haben alle Tendenzen, wie wir sind. Und ich glaube, auch deswegen brauchen wir kleine Gruppen. Wir haben hier über das Vorbuch geredet, da möchte ich hin. Deswegen brauchst du andere Leute in deinem Leben, die ein Stück weit dir helfen, dich ein bisschen auszugleichen. Das hat Gott in seiner Weisheit sich so ausgedacht, dass er sagt, ihr seid ein Leib und ihr braucht einander. Ich gebe euch verschiedene Gaben und Stärken. Und ihr braucht einander. Die Tendenz ist von jemand, der sehr stark im Sein ist, ach, diese ganze Tour, die ganzen Macher, das ist mir alles, nee, das lassen wir. Die wollen immer nur machen. Oder der Macher, ach komm, die mit ihrem ganzen Innenleben kamen da viel zu selbstfokussiert, die lasst doch mal endlich hier, Quatsch, ja. Ach, die Theologen, ja, die Pharisäer da, die immer da in ihren Gebäuden rumschwirren wollen, in der Theologie. Legt das Zeug ab, echt. Legt es ab. Und sagt, Mensch, was kann ich da von meinem Bruder, von meiner Schwester lernen? Was ergänzt der in mir? Was ergänzt der in mir? Weißt du, wir sind von Natur aus Menschen, wir wollen gerne nur mit dem zusammen sein, was wir eh gerne hören, was uns bestärkt in unserem Wissen, weißt du? Wenn ich bin sehr stark, was Thema Being angeht, ja, und Persönlichkeit, und wenn ich mit anderen Counselors zusammensitze, wir können uns voll bestätigen in allem, was wir glauben. Ja. Das tut gut. Ja. Aber ich brauche auch die anderen Seiten.
Ja.
Das Handeln in Praxis. Ja? Ich brauche das genauso. Und deswegen hat Gott ja in seiner Weisheit überlegt, in Epheser 4, Mensch, ja, es braucht Evangelisten, das sind meistens die mehr die Pragmatischen. Es braucht die Shepherds, die Ältesten, die mehr sich um das, großes Innenleben von jemandem kümmern. Ja? Dann brauchst du die Lehrer, die sich um die Theologie Gedanken machen. Das braucht alles.
Ja.
Und, weißt du, wir haben im Juni letzten Jahres über Kleingruppen hier gesprochen, diesen Jahres. Dieses Jahr. Und ich habe euch auch ermutigt, euch nicht von allen Bedenken leiden zu lassen. Bedenkenträger. Ja. Wo soll das hin? Ja. Dann neigen wir manchmal zu. Der Deutsche hat eine gewisse Tendenz zum Bedenken tragen. Ja. Also wir neigen dazu, erstmal zu gucken, was alles nicht vorgeht und warum es nicht geht. Und dann zu sagen, hey, wie wäre es denn mal ein Blick auf Gott? Ich habe euch einige Stellen mitgegeben über Gottes Wesen, Gottes Charakter, Gottes Größe. Da könnt ihr euch mal erinnern. Aus dem Boot auszusteigen und mal auszuprobieren. Wo seid ihr denn da? Ich frage jetzt mal einfach ganz frech. Wo seid ihr denn da auf dieser Reise mit Kleingruppen finden, Kleingruppen? Konkret, soll ich mal fragen?
Ja, also wir drei Mädels, wir haben jetzt einen Gruppennamen.
Hey.
Und einen Gruppenchat.
Ja.
Nee, also
nicht nur die Gruppe, sondern sogar auch einen Namen.
Ja. Also wir kennen uns ja jetzt auch schon, wir machen das ja auch schon länger eigentlich. Angefangen, ja, als Jane und Wilhelm da waren. Aber, also das mit dem Retreat und was wir da noch mitgenommen haben und das,
Denn ein, jetzt komme ich ins Denglisch rein, die Geschichte, wer bist du Gott? Das haben wir so gefrühstückt, also jedes Mal, wenn wir uns getroffen haben, haben wir es durchgenommen.
Ja.
Und also mir persönlich, ich rede jetzt nochmal für mich, mir hat es geholfen, mich einfach damit auseinanderzusetzen und auch so ein paar Sachen umzusetzen, dass ich sage, okay, wen kann ich denn noch, also dieses Gebetsanliegen, ne, einfach also mal mehr zu fragen, was sind denn eure Gebetsanliegen, aber auch mehr zu sagen, hey, ich habe eigentlich auch ein Gebetsanliegen, könnt ihr bitte dafür beten? Und das halt umzusetzen, was ich merke persönlich, das ist eh ein Ding von mir, also ich habe mich verbunden zu fühlen, da habe ich Schwierigkeiten mit. Das ist einfach, das kann ganz schnell durch irgendwelche Sachen unterbrochen sein. Und mir hilft das zum Beispiel eben diese Gebets, das hilft mir, mich verbunden zu fühlen. Und auch, also ich weiß ja, wie ich bin, ich vergesse Sachen, aber dann hast du was. Also ich fange auch an, das aufzuschreiben, dass ich dann, wenn ich merke, eigentlich, ich könnte mal wieder beten, dann, ja was denn, da ist ja die Liste oder so, dass ich dann irgendwie, wie so ein roter Faden, der hilft einfach.
Ja.
Und dann ist automatisch auch so eine Richtung, also eine Richtung irgendwie da, also so eine Orientierung, nenne ich es mal so.
Ja.
Uns ist auch, wenn man drüber spricht, dann ist auch, wo ich denke, war ja auch, hat der Sascha auch das, hat mich dann auch so ein bisschen, ja, das ist dann keine Checkliste, sondern wow, das Gebet ist ja erhört worden. Und dann schüttelst dich mal kurz durch und dann denkst du, Mensch, der Papa, der hört ja wirklich auf mich und erfüllt das. Also ist so Glaubensstärke einfach. Ja.
Sehr gut.
Also das kann ich jetzt von, also in Babyschritten jetzt, ne? Also,
ja. Haben jetzt alle Gruppen gefunden? Ich frage mal ganz frech.
Ich suche noch,
ja. Okay, und sonst? Habt ihr alle Gruppen gefunden?
Ich war mit anderen Sachen beschäftigt.
Ja, ja. Sonst?
Ja,
also, ja. Ja. Also, ist echt meine Ermutigung, macht das. Also, dass es nicht in der Theorie bleibt. Weißt du, dass es nicht in der Theorie bleibt und man wartet, irgendwer kommt jemand vorbei und trägt mich in die Gruppe, das ist ja, ich bin immer frech. Oder sagst du, Mensch, ich habe noch ein paar Schwierigkeiten damit, aber dann sucht das Gespräch darüber. Weil ich glaube, dass die Bibel sagt nirgendwo, du musst in eine kleine Gruppe, das steht nur in der Bibel. Ja? Sind wir uns einig? Ja, das ist keine biblische Lehre in dem Sinne. Aber das einander zu leben, einander zu ermutigen, einander zu stärken, das ist die Schrift voll von. Ja? Und wie können wir das finden, auch auf dem Level, wir haben gestern näher geredet, zu sagen, manchmal habe ich auch Ängste, Unsicherheit, wie groß wird das, wie mächtig ist das alles, was kommt da alles auf mich zu, wie viel Zeit kostet das alles, ja. Flach anfangen. Ja. Also sich zwei, drei Brüder zusammensetzen und sagen, wir treffen uns alle zwei Wochen, um miteinander eine halbe Stunde zu beten. Da entsteht eine Gruppe. Würdest du sagen, das ist was, wo der Meister sagen würde, hey, go for it. Würde ich sagen, ja. Das haben die Jünger auch gemacht. Das hat er seinen Jüngern beigebracht. Sie sagen, Mensch, wen könnte ich denn mehr suchen? Mein Bruder, den ich regelmäßig fang an mit alle zwei Wochen. Ich mache es wirklich leicht.
Ja.
Sie sagen, ich treffe einen Bruder hier in der Gruppe, zwei Brüder. Ihr könnt euch online verabreden. Und wir gehen zusammen ins Gebet. Und nehmt Gott beim Wort und sagt Gott, zeig uns, dass das funktioniert.
Ja.
Wir wollen dich sehen. Weißt du, das heißt hier ist eine Stelle, Matthäus 18, Vers 19 bis 20. Und noch was sage ich euch, wenn zwei auf euch hier auf der Erde darum eins bitten, um etwas zu bitten, was auch immer es sei, dann wird es ihnen vom Vater im Himmel gegeben werden. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, dann bin ich mitten unter ihnen. Der letzte Teil wird oft ein bisschen fromm genommen, dieser Wort, dieser Satz. Hier steht echt was Herausforderndes. Wenn das eine Firma werden könnte mit dem Ding hier, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, bin ich mitten unter ihnen. Und wenn ihr übereinkommt, um etwas zu bitten, Krieger. Krieger. Wenn das hier erzählt, dass irgendwer sowas besprechen könnte, das ist ja der Werbeslogan der Welt. Wenn das einer versprechen könnte. Zwei Leute kommen zusammen, ihr redet um was, ihr stellt es. Und Gott sagt, weißt du was, nimm mich beim Wort. Aber ihr müsst zusammenkommen, zwei oder drei. Das wäre meine Bedingung. Nimm mich beim Wort. Mach das bitte. Komm zusammen mit den zwei oder drei Brüdern und Schwestern. Überlegt euch, für was ihr beten wollt. Und natürlich, wir wissen klar, es geht nicht um Checken in Mercedes-Benz. Wir wissen, worum es geht. Es geht nicht um solche Dinge. Aber egal, was es ist, Veränderung. Wunder, die wir sehen wollen in der Gemeinde. Neuen Geist, den wir sehen wollen. Tiefes Verständnis von Gottes Güte und Liebe. Wenn ihr zusammenkommt, zu zweit oder zu dritt und vor Gott tretet und sagt, Gott, nimm mich bitte beim Wort. Ich bin kein Grußaugst. Ich bin nicht Google. Ich bin nicht ChatGPT. Wenn ich das sage, dann hat das, das ist einfach Wahrheit. Punkt. Und das braucht doch nicht viel. Zwei, drei Brüder, zwei, drei Schwestern, die sagen, komm, einmal die Woche. Zwei, oder alle zwei Wochen, das ist mir wurscht, das kannst du selber planen. Ja? Also wir gehen hin und dann sagt er, und nach vier Wochen sagt er, Marc, jetzt gucken wir mal, was Gott draus gemacht hat. Und wie viel Glauben braucht ihr, um das zu machen? Senfkorn-Glauben. Das Maß ist nicht, wie groß dein Glaube ist. Es ist alles viel zu viel Beschäftigung mit uns selber. Das Maß ist, was kann Gott helfen? Okay, Gott, wenn du das sagst, Beispiel, ich habe jemanden getroffen in München, in Amsterdam, der ist auf dem Weg wieder zurück zur Gemeinde. Und der hat gesagt, erzähl mir mal deine Geschichte. Er hat gesagt, weißt du was, ich bin vor 25 Jahren, bin ich eingeladen worden von einem Freund und ich war abhängig von, ich habe Drogen genommen, aber keine harten Drogen, aber ich war abhängig von dem Zeug. Und dann habe ich jemanden kennengelernt und dann habe ich mich hingesetzt, damals mit einem Bruder und habe dem gesagt, hey, das ist mein Problem, was soll ich denn da machen, wie komme ich denn davon los? Und dann hat der Bruder gesagt, du, ganz ehrlich gesagt, musst du nicht Gott drüber nehmen. Ich dachte, was soll er? Er muss, bring das zu Gott. Und wird der ist der Einzige, der es wirklich verändert. Und dann hat er gesagt, so, hier soll ich das machen. Und hat das zu dem Bruder gesagt, ich nehme das jetzt vollkommen ernst. Ich werde das jetzt zu Gott sagen, morgen früh im Gebet. Und wenn der das beantwortet und mir das wegnimmt, werde ich mit ihm ernst. Und wenn er das nicht beantwortet, dann werde ich die Bibel beiseite legen. Dann ist er morgens ins Gebet gegangen, das ist eine wahre Geschichte. Ist ins Gebet gegangen und hat gesagt, Gott, okay, hier bin ich jetzt. Der Bruder hat mir das gestern erzählt und ich glaube das, weil du hast gesagt, du kannst alles. Und hier ist meine Not. Nimm das bitte weg. Von dem Tag an hat er keine Drogen mehr genommen. Und ich sage, komm. Nee, nichts, ja, komm. Gott kann das. Und ich fand das toll. Und er sagt, er hat es in den Wert glauben und hat gesagt, hey Gott, hier ist mein Wort. Also im Rahmen dessen Kleingruppen bauen, fang doch damit an. Alle. Und wartet, bis jemand kommt und dich dahin trägt. Du bist groß, du bist jünger Jesus, du bist erwachsen. Wen kannst du dir nehmen? Ein, zwei Brüder. Komm, wir machen das. Wir gucken, was draus passiert. Fang mit denen an. Wir gucken, was draus passiert. Wenn wir in vier Wochen wiederkommen, dann würde ich gerne Geschichten hören. Das würde ich gerne Geschichten hören. Ich stärke meinen Glauben. Das ist das, was du mit Gott erlebst. Nimm ihn beim Wort. Hast du was zu sagen zu den Kleingruppen?
Ja. Ich wollte gerne kurz erzählen, wie Gott in mir wirkt durch die Kleingruppe. Wir haben euch ja erzählt, dass wir in Amsterdam genauso im vergangenen Jahr Kleingruppen, also sich gebildet haben, uns zusammengefunden haben. Und ich war mit teilweise drei, teilweise vier Frauen in meinem Alter. Und wir haben begonnen und ich habe gedacht, Mensch, ist das cool. Wir waren gerade relativ frisch nach Amsterdam gezogen. Ich war eh hungrig nach Freundschaften, habe mich nach Frauen gesehen in meinem Leben und habe gedacht, hey, das ist klasse. Mit denen kann ich mir das richtig gut vorstellen. Und wie sich das dann entwickelt hat, ist, dass also eine war eh schon meine Freundin sozusagen, wir waren uns schon näher und noch zwei zusätzliche Frauen. Und die zusätzlichen Schwestern haben, also das hat sich meine Begeisterung ganz schnell nachgelassen, sagen wir mal so, weil von denen nicht viel kam. Also das war zäh und ich habe mich immer gefühlt, Mann, wenn ich das nicht ankurbel, wenn ich nicht sage, hallo, treffen wir uns. Und ich habe von Anfang an gesagt, genau die Rolle will ich nicht haben. Ich will nicht diejenige sein, die ständig sagt, hallo. Genau, aber so war es dann. Und also ich habe mich in einer Phase dann wiedergefunden, wo ich immer wieder mich beklagt habe bei Micha und auch bei der anderen Schwester. Ich habe gesagt, Mann, was machen wir mit denen? Das ist mühsam. Und ich war noch im Sommer oder vor dem Sommer bei einem Gespräch, wo ich wieder mit der Schwester geredet habe, habe ich irgendwie mich selber wie so von außen gehört und habe gedacht, was mache ich hier eigentlich? Ich bin die ganze Zeit mich am Beklagen und am Negativreden über diese Schwester. Und das ist mir, da habe ich gedacht, boah, da also Gott mir wie so, boah, hier stimmt, da stimmt was nicht, da stimmt was nicht in meinem Herzen. Und habe dann angefangen, darüber zu beten, habe gesagt, Mensch Gott, was ist da? Meine Haltung ist nicht richtig, ich sehe es, aber was genau hilft mir? Und habe dann, ich habe Jesaja 53 gelesen, über dass Jesus meine Schuld auf sich genommen hat. Und dann habe ich gedacht, okay, was ist denn hier meine Schuld in der Situation? Und habe gesehen, ja, wie arrogant ich bin, wie ich meine Erwartung, mein Ideal, wie ich mir diese Gruppe vorstelle, das stand so hoch. Und die haben es nicht erfüllt. Und danach habe ich sie bewertet. Und als ich das gesehen habe, das ist mir dann richtig nahegegangen. Boah, ich bin arrogant, ich habe Erwartungen, ich frage, ich bin gar nicht neugierig und sage, warum fällt es euch eigentlich schwer? Oder was wollt ihr denn? Wollt ihr das überhaupt? Wenn ihr es nicht wollt, ist auch in Ordnung. Dann macht euch, also dann ihr müsst ja nicht. Und also einfach mehr Neugierde haben und so. Genau, und da habe ich dann angefangen, okay, wie kann ich neugieriger sein, wie kann ich, wenn sie nicht gekommen sind, habe ich gesagt, okay, dann kommen sie nicht, dann bin ich happy mit denen, der kommt, und habe dann mehr Fragen gestellt, habe mich verabredet mit den beiden, und gesagt, Mensch, wie geht's denn dir, was ist denn deine Situation, und habe das Gefühl, oh Gott, macht mir so die Augen auf, dass ich mehr sehen konnte, wer sind sie denn und was brauchen sie. Ich habe nicht gesagt, ich habe Anfang letzten Jahres entschieden, ich will in der Liebe wachsen, weil ich gemerkt habe, da fehlt echt was in mir. Und dann stehe ich da in der Situation und denke, ja, genau, willkommen in der Lehre, hier bin ich jetzt genau, und Gott benutzt diese Frauen und benutzt diese Kleingruppe, um mich da zu trainieren, mehr zu lieben. Und was echt toll war, wir hatten dann durch das Retreat vor drei Wochen, oder wann das schon auch immer wieder war, schöne Wochen her, haben wir uns dann nach dem Retreat getroffen und haben ganz ehrlich miteinander geredet. Und ich habe gefragt, du, was ist euer Bedürfnis, was fällt euch schwer, wenn ihr lieber eine andere, also wir haben einfach alles offen, einfach. Es war nicht einfach, es hat schon Mut gekostet, so ehrlich miteinander zu sein. Genau, und dann haben sie auch ganz ehrlich erzählt, wo sie sich gerade befinden und was ihnen schwerfällt und dass es gar nicht die Gruppe ist, dass es andere Themen sind. Und dann konnte ich auch ganz ehrlich sagen, ich habe mich irgendwie so alleine gefühlt, ich ziehe hier nur und es kommt irgendwie nichts. Und ich habe mich gefühlt, du willst gar nicht hier sein. Und also es war wirklich toll. Dann haben wir zusammen gebetet und haben gesagt, nee, wir wollen das alle. Und Und letzte Woche hatten wir dann den ersten Abend, wo wir über den Inhalt von diesem Retreat, da ging es darum, ganz praktisch in der Gruppe sich gegenseitig auszutauschen, wo möchtest du wachsen? Jeder sagt, ich möchte liebevoller werden, ich möchte dies und das. Und die anderen ermutigen die Person und sagen, hey, ich glaube, dass das du da wachsen kannst, weil ich das ein bisschen in dir sehe oder weil diese Bibelstelle oder weil Gott sagt so und so. Also ein Punkt, wo ich wachsen will, und zwei Freundinnen, zwei Menschen in meinem Leben, die ich gerne für Gott erreichen möchte oder die ich, ne, mit denen ich das Evangelium teilen möchte. Und das schreiben wir also eine Liste und dann beten wir. Was Martin, was du auch gesagt hast, wir beten jeden Tag füreinander und für diese Freunde. Und das haben wir dann gemacht in diesen Treffen und haben uns gegenseitig ermutigt und haben voneinander gehört. Und das war so einfach und so verbindend. Und dann habe ich gesagt, das ist alles wirklich das ganze Ideal, was ich hatte, wie das alles sein muss. Und beste Freunde, für Geld. Ja. Fang mit klein an. Was kann ich für dich beten? Wo möchtest du gerne wachsen? Und wen möchtest du erreichen? Kann ich für die auch beten? Und genau, so benutzt man diese Kleingruppe, um richtig zu trainieren, mehr zu
beten. Amen. So, wenn du noch keine Kleingruppe hast, kann ich dich ermutigen, such dir jemanden, mit dem du betest. Zwei Leute, zwei Männer, zwei Frauen, mit denen du regelmäßig betest und es einfach ins Gebet trägst. Und guck mal, was daraus wird. Bitte mach das, meine Ermutigung. Mach das. Nicht, weil ich das sage, sondern Meister findet es, glaube ich, ziemlich gut, wenn wir gemeinsam vorgehen. Der Meister findet es ziemlich gut. Mal eine Stelle zum Gebet, bevor wir zum Abendmahl kommen. Die haben einen Retreat auch genutzt, die Stelle. Ihr könnt, das Retreat ist online auf unserer Website in Amsterdam, auf dem YouTube-Kanal, könnt ihr alle Sachen nachhören, was da gelehrt wurde. Da heißt es, weiter sagt Jesus seinen Jüngern, angenommen, einer von euch hat einen Freund. Mitten in der Nacht sucht er ihn auf und sagt zu ihm, bitte leih mir doch 3 Brote. Ein Freund von mir hat auf seiner Reise Halt gemacht, ich habe nichts, was ich ihm anbieten könnte. Und angenommen, der den Brot bittet, ruft von drin, lass mich in Ruhe. Die Tür ist abgeschlossen, meine Kinder und ich sind längst im Bett. Ich kann jetzt nicht aufstehen und dir noch was geben. Ich sage euch, er wird es schließlich doch tun. Wenn nicht deshalb, weil er mit dem anderen befreundet ist, dann doch, weil er keine Ruhe lässt. Das ist doch ein tolles Beispiel. Jesus hat einfach tolle Beispiele. Und davor ist er sehr jünger, die haben gesagt, immer, wir geben das mit dem Beten. Ja, tun uns mal Beten bei. Und dann kommt das Vater unser, ja? Und dann kommt die Stelle direkt danach. Wie betet man denn? Und dann hilft Jesus, das zu verstehen. Guck mal. Stell dir mal vor, du hast einen Freund. Der kommt zu Besuch. Mein Kühlschrank ist leer. Dann gehst du zu einem anderen Freund mitten in der Nacht und sagst, komm, ich brauche was zu essen, ich für meinen Freund. Und dann, und der Freund sagt, ah, merkt mich nicht, hab nichts, meine Kinder schlafen, Ruhe. Und irgendwann gibt es das dir doch, weil er sagt, dann habe ich meine Ruhe, dann haut er ab mit dem Klingeln und dann kriegt er es halt. Ich finde es super, was für ein extremes Beispiel in Jesus benutzt. Ja, und aus dem Leben rausgeholt, ja, aus dem Leben rausgeholt. Ich sage euch, er wird es tun, wenn nicht deshalb, weil er mit anderen befreundet ist, dann doch bestimmt, weil er ihm keine Ruhe lässt. Er wird aufstehen und alles geben, was er braucht. Und dann sagt er jetzt, überlegt doch mal, wenn das schon funktioniert unter euch. Wenn ihr allein aus Genervtsein schon euch die Fragen beantwortet, ja, und euch sagt, komm, ihr hast es, gib oben. Jetzt überlegt doch mal. Darum sage ich euch, bittet, es wird euch gegeben. Sucht. Ihr werdet finden. Klopft an. Und es wird euch aufgetan. Denn jeder, der bittet, empfängt. Jeder, der sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird geöffnet. Wow, was ein Werbeslogan, oder? Wow. Keiner kann den aussprechen, weil jede Firma muss sagen, das funktioniert nicht. Aber Jesus kann sagen, nimm mich beim Wort. Nimm mich beim Wort. Vertrau mir. Probier es aus. Probier es aus. Ich rede ja nichts in die Leere hinein. Und darum sage ich, Vers 11, ist unter euch ein Vater, der seinem Kind eine Schlange geben würde, wenn er ihn um einen Fisch bittet? Oder ein Skorpion, wenn er ihn um ein Ei bittet? Wenn also ihr, die doch böse seid, das nötige Verständnis habt, euren Kindern gute Dinge zu geben, wie viel mehr wird dann der Vater im Himmel dem den Heiligen Geist geben, die ihn da bitten? Sagt Mensch, jetzt überleg doch mal. Ich glaube, er spricht auch ein bisschen den Geist an, der damals den Juden herrschte. Diese Idee, wenn ich was Böses mache, das gibt eine Strafe und Gott, der mich dann sofort bestraft, alles hat immer Konsequenzen und so weiter und so weiter. Und er sagt, jetzt überleg doch mal ein bisschen. Ihr würdet das doch auch nicht machen. Wenn eure Kinder was haben wollen, dann würdet ihr auch nicht, ihr würdet auch nicht was Böses tun. Ich bin so nett, könnt ihr mal aufhören damit. Ich bin dieser böse Onkel, das bin ich einfach nicht. Und ihr würdet das doch nicht machen, warum soll ich das denn machen? Er sagt, Nee, ich bin genau das Gegenteil. Um wie viel mehr glaubt ihr denn, was ich euch gebe? Wenn ihr bittet um die Führung des Heiligen Geistes, wenn ihr um den Heiligen Geist bittet, mach das mal.
Ja.
Wenn du bittest um Gott, ich will dich mehr verstehen, glaubst du, dass Gott empfangen mit den Antworten?
Ja.
Ich sage, ich möchte Demut lernen. Glaubst du, Gott wird das nicht beantworten? Ich sage, ich möchte mehr meiner Barmherzigkeit wachsen. Glaubst du, dass Gott das beantworten wird? Ich möchte meine Ängste überwinden, mit anderen zusammen zu sein. Glaubst du, dass Gott das beantworten wird? Ich würde gerne eine kleine Gruppe haben, aber ich weiß nicht wie. Kannst du mir helfen, Gott? Glaubst du, dass das beantworten würde? Gott liebt dich.
Ja.
Der mag dich. Der ist dein Fan.
Ja.
Der ist ein guter Vater. Das ist einfach sein magisches Bild. Das ist einfach sein Wesen. Das ist sein Wesen. Zum Abendmahl, ich fand das echt toll, hab die Woche oder letzte Woche eine Rede gehört von jemandem, ich fand das toll, wie er ausgedrückt hat. Das Abendmahl oder sich hinzusetzen, sich morgens Zeit zu nehmen, to retrust, to practice retrusting. Also ich praktiziere und erinnere mich daran, wer ich bin vor Gott. Morgens in meiner Zeit mit Gott oder am Tag sogar. Ich erinnere mich, wer ich bin. Im Abendmahl erinnere ich mich, was Christus für mich gemacht hat. I practice to retrust. Ich mag diesen Satz. Ja? In Lukas 22, 19, Vers 19 heißt es, dann nahm er das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke, gab es den Jüngern mit den Worten, das ist mein Leib, das ich hingegeben, der für euch hingegeben wird. Tut das, um euch an mich zu erinnern. Und ich brauche diese eigentlich, bin ich ganz ehrlich, ich brauche eine tägliche Erinnerung, dass ich der Geliebte bin. Ich brauche eine tägliche Erinnerung, wer mein Meister ist. Ich brauche eine tägliche Erinnerung an die gute Nachricht. Ich brauche den Bücher zuerst. Und von da aus sieht die Welt ganz anders aus. Wenn ich mich daran jeden Tag eine Zeit nehme, darüber zu meditieren und nachzudenken. Bibelverse, die mir zeigen, wer ich bin, darüber zu meditieren. In der Gemeinschaft zu sein, die mich daran erinnert und ermutigt. Mensch, du bist doch der Geliebte. Denk doch mal daran. Gemeinschaft kann super positiv wirken auf unsere Identität in Jesus. Sie kann aber auch negativ wirken, wenn man nur Nelly sagt. Aber sie kann super positiv werden, wenn wir einander aufbauen. Ja? Und in Epheser 1, Vers 3 bis 7, wenn wir jetzt Brot und Wein nehmen, ich meine, lass dir das mal auf der Seele zergehen. Und morgen früh, lass dir das nochmal auf der Seele zergehen. Und übermorgen wieder und am Mittwoch wieder und am Donnerstag wieder. Und sag Gott, brenn das in meine Seele, was hier steht. Das kriege ich ohne dich nicht rein. Leg das in meine Seele rein, was hier steht. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Gepriesen sei er für die Fülle des geistlichen Segens, an der wir in der himmlischen Welt durch Christus Anteil bekommen haben. In Christus hat er uns schon vor Erschaffung der Welt erwählt. Mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes, untadeliges Leben führen, ein Leben in seiner Gegenwart, erfüllt von seiner Liebe. Vor Erschaffung der Welt, wir sind erwählt. Bevor du irgendetwas zeigen konntest, irgendeine Performance hinlegen konntest, ja. Hat er schon gesagt, ausgesucht. Und er hat es erwählt, wie heißt es, ein geheiligtes, untadeliges Leben führen. Wie kann das sein, dass wir ein geheiligtes, untadeliges Leben haben? Nicht wegen unserer Performance, sondern wegen Jesu Performance. Du bist schon geheiligt, das ist ein Zustand. Und dein Leben ist untadelig, weil Jesus untadelig gemacht ist. Und wir lernen damit zu wandeln. Das ist, was wir machen. Wir machen das nicht untadelig, das macht Jesus. Das hat er gemacht. Das ist ein Zustand, das ist meine feste Überzeugung. Und wir lernen, heiliger zu werden. Aber wir sind die Heiligen. Das ist ein Zustand, in dem wir gekommen sind, weil Jesus etwas gemacht hat. Dann heißt es hier weiter, von Anfang an hat er uns dazu bestimmt, durch Christus Söhne und Töchter zu werden. Das war sein Plan, so hat er es beschlossen. Und das alles soll zum Ruhm seiner wunderbaren Gnade beitragen, die er uns durch seinen geliebten Sohn erwiesen hat. Durch ihn, der sein Blut vergossen hat, sind wir erlöst. Durch ihn sind unsere Verfehlungen vergeben. Und daran ist sichtbar, wie groß Gottes Gnade ist. Wo kommen wir denn dergleichen vor? Wenig Rede von uns. Im Sinne von, wir erarbeiten uns irgendwas. Das ist einfach nur so, wir nehmen einfach nur an Gott hat sich das zurückgebracht, was immer sein Plan war. Und jetzt als Jünger Jesu gehen wir zu dem, und wir lernen zu lieben, und zu dem zurückzugehen, wie wir eigentlich ursprünglich mal geschaffen waren. Das lernen wir jetzt. Mit allen Fehlern. Und bei jedem Fehler, den wir machen, können wir sagen, okay, ich bezahle, ist okay. Brauchen wir es nicht mehr, den Kopf drüber zu machen. Du bist geliebt, das ist ein Zustand. Du bist erwählt, das ist ein Zustand. Du bist adoptiert, das ist ein Zustand. Du bist erlöst, das ist ein Zustand. Und weißt du, über diesen Zustand zu meditieren, sich Gedanken zu machen, das ist ein Zustand, der geht heute für mich heute, dann sehe ich die Welt ganz anders. Dann sehe ich meine Kleingruppe ganz anders. Dann sehe ich meine Herausforderung ganz anders. Dann sehe ich das Gebetsleben auch immer ganz anders. Und ist es nicht schön, über sowas nachzudenken am Morgen? Ich bin erlöst. Ich bin geliebt. Ich bin gerettet. Und ich weiß, wie schwer das ist, manchmal das anzunehmen. Das ist manchmal echt schwer. Weil diese Gesellschaft uns den ganzen Tag was anderes redet.
Ja.
Unser Innenleben uns manchmal was anderes redet. Der Teufel uns was anderes predigt. Wir uns gleich gegenseitig manchmal was anderes predigen. Anstatt zu sagen, nee, stopp, was sagt mein Meister denn zu mir? Mein Meister, was sagt er zu mir? Ich bin dich. Du bist adoptiert. Ich mag das Wort, der Henry Nouwen hat diesen Begriff, you are the beloved. The beloved. Du bist der Geliebte. Was macht es mit mir, wenn ich es wirklich annehme, dass ich der Geliebte bin? Muss mich dann jemand zum Lieben treiben? Nö. Ja? Und je mehr wir darüber meditieren, uns unseren Gruppen helfen, darüber beten, uns da helfen, da hinzuwachsen, wird vieles von kommen. Aus dem wird vieles herauswachsen, ganz automatisch. Lass uns das feiern, wenn wir jetzt Brot und Wein nehmen. Und wenn es schwer fällt, sagt Gott, dann nehme ich mir zwei Brüder und die sollen es für mich eintreten, die sollen es vor dich vorbringen, dass ich das Ding hier lerne. Dann macht das. Ja, wir haben die Stelle gerade gelesen, dass jemand für den anderen eintritt. Ich finde das so inspirierend. Ich kann für meine Brüder eintreten. Deswegen habe ich gefragt, sag mir, was ich beten soll. Wenn du was hast, was beten, schick es mir. Kannst du mir schicken. Ich trete für dich ein. Ich glaube, dass es funktioniert. Ich glaube einfach, dass es funktioniert. Und wenn ihr das untereinander macht, das funktioniert. Wenn dir das schwerfällt und sagt Gott das, sag dein Bruder, kannst du für mich beten, dass ich das annehmen kann. Jeden Tag, steckt so los. Vater, lass uns beten. Vater, vielen Dank. Es tut gut, darüber nachzudenken, aber wir sind von dir. Wir sehen uns danach, das zu verstehen, Vater. Ich sehe mich danach, das noch tiefer zu verstehen. Ich habe, wie der Paulus so schön sagt, ich habe ein Stück da schon voll ergriffen, aber nicht, dass ich es wirklich verstanden habe. Aber ich habe einen Hunger danach. Ich will als der Geliebte herumlaufen, Vater, weil ich der Geliebte bin. Und ich will mich richtig adoptiert fühlen von dir. Ich will es erleben und sehen und aus dem heraus handeln, Vater. Und bete, dass du uns allen die Augen in unser Herz aufmachst, dass wir das verstehen, Vater. Ich möchte jetzt eintreten für all unsere Brüder und Schwestern hier, Vater. Wir wollen gemeinsam bitten für dich, dass du unser Herz aufmachst, dass uns das mehr und mehr verstehen lässt. Vater, wir leben in einer Welt, wo wir das nicht jeden Tag fühlen. Wir leben in einer Welt, wo es, ja, wir werden es auch nicht 24/7 fühlen, Vater, aber wir wollen es tiefer verstehen. Vater, irgendwann, wenn wir im Himmel ankommen, werden wir es wahrscheinlich in der ganzen Größe verstehen, wenn wir bei dir sind, Vater. Bei mir sind jetzt schon geliebt. Und ich bete, dass du durch den Heiligen Geist in unserer Gruppe hier in Düsseldorf in uns wirkst, hier, Vater, schweißt du uns zusammen, dass wir, gib uns den Glauben, dass wir füreinander eintreten können. Wir wollen dich beim Wort nehmen, Gott. Du hast gesagt, wenn wir zwei oder drei zusammenkommen, dass du uns dann hörst. Und ich will das erleben. Danke für Brot, danke für Wein, danke, dass du alles erledigt hast vor 2000 Jahren. Alles erledigt ist, dass der Schuldbrief getilgt ist, der mit seinen Forderungen gegen uns gesprochen hat, der ist ans Kreuz geheftet. Das ist ein Zustand und wir starten aus dieser Freiheit heraus, jede Minute, jede Sekunde, Vater. Danke für Brot, danke für Wein, danke, dass wir da was in den Mund nehmen können, dass wir was essen können und physisch zu spüren, ja, das ist bezahlt, das ist vorbei, das hat dich was gekostet, aber das ist auch erledigt. Danke dir dafür, Vater. Danke, dass du mal so gut bist, immer wieder daran zu erinnern. Und Danke, dass du das Abendmahl geschenkt hast. Danke für die Gemeinschaft hier und bitte im Namen Jesu Christi. Amen.